Pflegewelt, der Podcast zur Pflege.
Willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Pflegewelt. Auch diese Folge haben wir auf der Berliner Pflegekonferenz aufgezeichnet. Wir sprechen über eine Erkrankung, die viele mit dem Älterwerden assoziieren. Stellen Sie sich vor, Sie können sich nicht mehr an den Namen Ihrer eigenen Kinder oder Ihres Ehepartners erinnern oder Sie vergessen sogar, dass Sie Kinder oder einen Partner haben. Eine Vorstellung, die Angst macht, aber für 1,6 Millionen Menschen in Deutschland ist das so oder so ähnlich Realität, denn sie sind an Demenz erkrankt und Prognosen nach soll die Zahl der Betroffenen sich bis 2013 fast verdoppelt haben auf 3 Millionen Erkrankte. Wir sollten über die Krankheit Demenz offen sprechen und uns über Strategien austauschen, wie wir die erkrankten Menschen unterstützen können, und zwar nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftlich. Auf der Berliner Pflegekonferenz gab es hierfür eine Plattform, auf der unter anderem Sabine Jansen, Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz, und Sabine Distler, Geschäftsführerin Kuratorium Altern Gestalten GmbH, über ihr Engagement berichten und inspirieren konnten. Und ich durfte sie vor Ort nach dem Fachforum, an dem rund 50 Konferenzbesucher teilgenommen haben, für ein weiterführendes Gespräch treffen. Frau Jansen, seit 20 Jahren sind Sie in der Alzheimer-Gesellschaft aktiv. Das heißt, Sie haben in den letzten Jahrzehnten einen ganz guten Überblick sich verschaffen können, wie sich die Sichtbarkeit der Krankheit in der Gesellschaft quasi entwickelt hat. Was haben Sie da beobachten können?
Also ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat sich sehr viel getan, was die Sichtbarkeit angeht. Die Krankheit ist natürlich schon sehr viel länger da, aber sie war natürlich erstmal noch nicht so häufig und zweitens hat man auch noch nicht so genau diagnostiziert und man hat die Menschen vielleicht auch mehr versteckt. Und im Laufe der Jahre hat man doch gelernt, ein bisschen offener damit umzugehen. Wir haben mittlerweile viele Bücher zum Thema, wir haben Lieder, wir haben sogar Kinofilme, die mehrere Millionen Menschen anziehen. Selbst im Tatort spielt das Thema eine Rolle. Ob das immer richtig wiedergegeben ist, ist die zweite Frage. Aber auf jeden Fall ist das Thema doch heutzutage bei vielen präsent.
Gesellschaftspolitisch gab es da Meilensteine?
Also auch gesellschaftspolitisch, wenn Sie zum Beispiel die Strukturen der Versorgung meinen, hat sich auch viel getan. Unsere Gesellschaft wurde zum Beispiel vor knapp 29 Jahren gegründet, als es ganz wenig Angebote gab, insbesondere für die Angehörigen. Sie wussten gar nicht, wohin sie sich wenden sollten. Und heute haben wir doch in vielen Bereichen, sei es jetzt die Medizin, wo es Leitlinien zum Thema gibt, sei es jetzt auch die Pflege, wo es viele Konzepte zur Versorgung gibt, aber sei es auch im gesellschaftlichen Umfeld viele Initiativen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und auch die Unterstützung dieser Person, zum Beispiel durch die Schaffung der Pflegeversicherung und die Weiterentwicklung, um nochmal ein strukturelles Thema zu nennen, da hat sich auch viel getan.
Im Fachforum wurde auch über die Strategien gesprochen, wie die noch vorhandenen Fähigkeiten der Erkrankten erhalten werden können. Dabei ist durchgeklungen, dass man sich eigentlich einig darüber ist, dass zu viele Medikamente eingesetzt werden generell und eben dieser Fokus auf Strategien zur Erhaltung völlig ohne Medikamente, wie eben zum Beispiel das Marx, vielleicht können Sie das auch gleich nochmal erklären, sehr willkommen sind. Vielleicht können Sie erstmal sagen, welche Strategien gibt es da, die Fähigkeiten eben zu erhalten, auch ohne Medikamente mit einzubeziehen?
Also es ist ein ganz wichtiges Thema, das macht auch vielen Sorgen. Also für die betroffenen Menschen ist es natürlich schlimm, wenn sie ruhig gestellt werden, aber auch für die Angehörigen das mit anzusehen. Und auch das Personal in den Heimen kann eigentlich nicht damit zufrieden sein. Und von daher ist es ganz schön, dass es jetzt Therapien gibt und auch in den Leitlinien sich da was verändert, dass eben die nicht medikamentösen Therapien als Alternative mehr in den Fokus rücken. Aber das Ganze braucht natürlich auch Zeit, es braucht Kompetenzen, um Alternativen anzuwenden. Und wir müssen natürlich auch die Einrichtungen befähigen, diese Kompetenzen auch anzuwenden. Ich denke zum Beispiel auch noch an ein anderes Projekt, was heute nicht Thema war, das Projekt Redufix, was eben freiheitsentziehende Maßnahmen reduzieren sollen, zum Beispiel durch die Anbringung von Sensormatten, damit Leute, wenn sie hinfallen, zum Beispiel weich fallen, aber nicht im Bett fixiert werden. Zum Beispiel GPS-Systeme, wenn Menschen ihre Umgebung verlassen. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Aber man muss es natürlich erstmal wissen und es muss eine Bereitschaft sein, es anzuwenden. Und manche der Maßnahmen brauchen vielleicht auch mehr Zeit, die ja sowieso häufig knapp ist.
Welchen Stellenwert, glauben Sie, hat dieses Thema Medikamente, auch Psychopharmaka für Demenzerkrankte, ja auch in den Kliniken? Weil heute schien es mir so, als gäbe es da Gesprächsbedarf.
Ja, gerade in den Einrichtungen würde ich sagen. Also so im normalen Umfeld, im häuslichen Umfeld kann das auch ein Thema sein. Aber natürlich ist es gerade im stationären Bereich ein Thema. In den Pflegeeinrichtungen, aber auch in den Akutkrankenhäusern, wo natürlich Menschen mit Demenz auch, wenn sie zum Beispiel wegen einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus kommen, jetzt ein Beinbruch oder ein entgleister Diabetes, auch natürlich oft unruhig sind, sich in ihrer Umgebung nicht zurechtfinden, auch gar nicht wissen, was mit ihnen passiert und dann natürlich auch leicht das Personal stören, die Mitpatienten stören, die Abläufe nicht kooperativ mitmachen. Und da ist es natürlich sehr einfach, wenn man dann medikamentös eingreift. Und das ist wirklich traurig mit anzusehen und es hat natürlich auch gravierende Folgen manchmal, weil es gibt auch Studien, die sagen, wenn Menschen viele dieser ruhigstellenden Medikamente kriegen, dass dann zum Beispiel auch die Sturzgefahr steigt. Also da gibt es durchaus auch ganz wirklich schwierige Folgen und von daher müssen wir darüber sprechen.
Frau Dissler, Sie engagieren sich in Franken, in Nürnberg für Demente, indem Sie darauf aufmerksam machen, dass das kulturelle Angebot für diese Zielgruppe ziemlich übersichtlich ist, wenn überhaupt vorhanden. Und Sie haben das Projekt Silberfilm gegründet. Was hat es denn damit auf sich?
Silberfilm richtet sich mit einem ganz speziellen Kinokonzept an alle Menschen und inkludiert die Bedarfe von Menschen mit Demenz. Also wir sind eine Gruppe von Gerontologen und einem Filmbeirat, die sich mit den Filmen beschäftigen, Filme kuratieren. Und wir sprechen ausdrücklich nicht nur Menschen mit Demenz an, sondern wirklich Menschen plus minus 100, weil alle Filme sind aus einem ganz normalen Filmpool für jedermann Unterhaltung.
Sie gehen mit Demenzerkrankten auch ins Kino dann?
Genau, also die Veranstaltungen finden im Kino statt. Wir suchen ein Kino, was aufgeschlossen ist und wir gucken nach einem Netzwerk. Meistens sind es Multiplikatoren wie die Alzheimer-Gesellschaft bei uns oder die Angehörigenberatung, Heime. Wir gucken natürlich auch, dass Einrichtungen dabei sind, ambulante Tagespflegen, betreutes Wohnen. Also wir bauen vor Ort sozusagen ein Netzwerk auf, um diese Erlebnisse stattfinden zu lassen, gemeinsam, also mit Assistenz.
Und wie kann ich mir so einen geeigneten Film vorstellen?
Die Filmwissenschaften interessieren sich noch nicht für die neue Zielgruppe der Senioren oder eben auch Menschen mit Demenz. Ja, deswegen sind wir im Moment nur Pioniere und wir haben angefangen, eine Checkliste zu entwickeln, die sich zum Beispiel mit verschiedenen Filmtechniken beschäftigt. Also es gibt ja Filme, die springen sehr häufig durch Zeit, durch Jahrhunderte, durch Szenenwechsel, entweder Orte oder Zeit. Das ist eher nicht so geeignet. Haben wir festgestellt, also wir sind ja in der Erprobung natürlich. Wir wissen aber auch wissenschaftlich schon, dass natürlich bestimmte Sachen überfordern und einfach überladen sind. Und wer ein bisschen älter wird, merkt selber schon, dass das Filmverhalten eigentlich anders wird und dass die Präferenz auch für Filme anders werden. Und diese Folgerung gehen wir nach und gucken auch wirklich, dass keine Gewaltszenen zum Beispiel drin sind. Das sind diese Schlüsselmomente, wo Menschen mit Demenz eben reagieren.
Und wie war bisher die Reaktion nach den Filmerlebnissen, die Sie gemeinsam hatten?
Ja, im Moment, ich bin immer sehr erstaunt, weil es gab ja, wenn ich über das Projekt spreche, dann kommt immer so eine Frage, ja, sind denn das ganz normale Filme, so wie lang sind denn diese Filme? Und es ist auch so, ich sag mal, ein Gerücht vielleicht, ja, dass Filme für Menschen mit Demenz nur 30 Minuten irgendwie sein dürfen. Wir sprechen mit unseren Kinoveranstaltungen natürlich nicht Menschen mit schwerer Demenz an, sondern Menschen mit beginnender oder mittlerer Demenz. Und das sollten wir einfacher den Menschen mehr zutrauen.
Jetzt abgesehen vom Kinoerlebnis, welche Möglichkeiten haben denn Demenzerkrankte noch, um Kultur zu erleben? Also ich würde zum Beispiel denken, ins Konzertkino oder ins Museum, das müsste doch grundsätzlich möglich sein. Sehen Sie Bedarf, die kulturelle Teilhabe für Demenzerkrankte noch irgendwie zu verbessern?
Oder? Absolut. Ja, also da gibt es ja schon tolle Projekte, das muss man sagen. Es gibt ja ganz schon gute Modellprojekte, die aber immer noch nicht flächendeckend eben eingesetzt sind. Und das muss eigentlich das Ziel sein. Es muss das Ziel sein, dass wir Angebote eben für diese neue Langlebigkeit haben. Und die neue Langlebigkeit heißt eben auch, dass wir eine höhere Präferenz haben, auch mit Demenz zu erkranken. Mhm. Und deswegen müssen wir aus der Richtung denken und Angebote noch mehr dafür entwickeln. Es gibt tolle Museumsprojekte mittlerweile für Menschen mit Demenz oder Konzerte.
Malen.
Genau, da Sie haben dann, glaube ich, noch einen besseren Überblick.
Ja, es gibt ganz viel, aber das hängt, wie Sie schon sagen, wirklich sehr vom Engagement einzelner Menschen ab, ob sie sowas initiieren und ob sie auch auf Partner treffen in ihrer Kommune, die bereit sind, da mal was Neues zu probieren. Das ist schon richtig, dass das Einzelbeispiele sind. Und ich glaube, wir müssen einerseits eine Offenheit schaffen, dass Menschen mit Demenz ganz normal zu Dingen weitergehen, die sie vorher auch gemacht haben, sei es auch ihr Chor oder der Kegelverein, dass es vielleicht kleine Unterstützungsangebote auch von der Gemeinschaft gibt. Aber für manche Personen mag es auch hilfreich sein, mit Menschen, die auch mit der gleichen Diagnose sind, zum Beispiel gemeinsam einen Museumsbesuch zu haben, wo dann weniger Bilder angeguckt werden, als wenn man so in, mengenmäßig durch ein Museum durchrauscht.
Jetzt kommt hier schon das Personal herein, aber eine Frage möchte ich Ihnen doch noch gerne stellen, beziehungsweise möchte ich noch auf einen Kommentar aus der Veranstaltung nochmal hinweisen. Und zwar ging es ja auch darum, dass man eben nicht die Demenzerkrankten als eine Gruppe sieht, sondern wie Sie das eben auch schon angedeutet haben, das sind alles Personen mit einzelnen Vorgeschichten, individuelle Personen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Charaktere haben. Und diese Krankheit ist vielleicht eine Gemeinsamkeit, aber sie macht sie nicht zu einer homogenen Gruppe. Wie kann man da wirken, dass da wirklich auch auf die individuellen Wünsche oder Eigenschaften eingegangen werden kann?
Eigentlich ist es ja eine Normalität, die wir alle für uns in Anspruch nehmen, dass wir mit unserer individuellen Persönlichkeit so wahrgenommen werden und natürlich auch die Chance haben, das zu machen, was uns Spaß macht oder wofür wir uns interessieren. Und das sollte natürlich auch für Menschen mit Demenz gelten. Also von daher müssen wir das, glaube ich, in allen Bereichen lernen. Und in manchen Bereichen wird es einfacher sein. In manchen Bereichen, die sehr stark durch strukturelle Vorgaben gebunden sind, jetzt gerade auch im institutionellen Bereich, wird es natürlich ein Umdenken erfordern. Wenn wir strikte Tagesabläufe haben, dann passt das manchmal nicht gut rein, wenn Menschen länger schlafen wollen. Aber wir wissen, dass es auch schon einzelne Einrichtungen gibt, die es schaffen, Konzepte zu entwickeln, wo auch diese individuellen Präferenzen berücksichtigt werden und dass man einen Dienstplan so gestalten kann, dass es irgendwie passt. Aber das ist eine große Herausforderung.
Würde Sie gerne abschließend noch darum bitten, vielleicht einen Wunsch zu formulieren, was Sie sich wünschen für den Umgang mit dementiell erkrankter Personen. Was ist für Sie so ein ganz wichtiger Punkt, auf den eingegangen werden sollte oder wo auch Verbesserungsbedarf ist?
Also ich wünsche mir natürlich, dass das Wissen allgemein über diese Erkrankung und vor allen Dingen auch mit einem Umgang, der offen ist, dass sich weiter durchsetzt, eigentlich bei allen, auch nicht nur bei den Professionen, die nicht im Gesundheitswesen tätig sind. Und ich freue mich natürlich sehr, dass wir mit unserem Projekt Demenzpartner heute, was ja genau dieses Ziel hat, heute nominiert sind für den Marie-Simon-Preis und wünsche mir, dass es in die Breite getragen wird.
Und Frau Distler, Sie haben jetzt das letzte Wort. Vielen Dank erstmal, Frau Janssen.
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir eine Welt gestalten, die oder eine Umwelt gestalten, wo wir wirklich auch mit Demenz alt werden können, ohne irgendwie ausgegrenzt oder diskriminiert zu werden die Wertigkeit vielleicht auch sinkt. Das ist, glaube ich, auch das große Problem. Dass Probleme wie heute, dass eben immer noch zu wenig Wissen eigentlich in der Gesellschaft ist, immer noch zu Isolation und Rückzug führt und eigentlich auch den Projekten das wieder schwer macht, an genau diese Menschen ranzukommen, um sie wieder in diese Welt zu holen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir einfach solche Welten selber gestalten. Wir haben es ja selber in der Hand.
Sabine Distler, Geschäftsführerin Kuratorium Altern Gestalten GmbH und Sabine Janssen, Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, im Gespräch zum Thema Leben mit Demenz. Das war unsere zweite Ausgabe der Pflegewelt, der Podcast zur Pflege mit aktuellen Stimmen und Beiträgen von der Berliner Pflegekonferenz 2018. In unserer nächsten Folge, da setzen wir unsere Berichterstattung von der Berliner Pflegekonferenz 2018 fort und sprechen über Kinder und Jugendliche mit familiärer Pflegeverantwortung. Hierunter fallen auch Kinder suchtkranker Eltern. Was das für die Kinder bedeutet und wie man sie unterstützen kann, das erfahren Sie in unserer nächsten Folge Pflegewelt.